Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es nochmal um Werbewirkung gehen und da bin ich mit jemandem verabredet, der es wissen muss, nämlich mit Guido Modenbach. Hallo, Herr Modenbach.
Ja, hallo, freue mich sehr. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Modenbach. Sie sind Geschäftsführer der Serfenbrunn Media, machen ab und zu paar kleinere und größere Studien und haben sich auch mal damit auseinandergesetzt, warum Werbung überhaupt notwendig, warum es überhaupt wichtig ist. Das ist ja gerade in diesen Zeiten durchaus von Relevanz, dass konjunkturell gerade nicht so richtig gut geht und der eine oder andere vielleicht auf die Idee kommt, ja, wo sparen wir? Sparen wir mal bei der Werbung, mal unabhängig, über welche Kanäle die ausgespielt wird. Was würden Sie einem solchen Menschen sagen, Herr Modenbach?
Ja, das kommt tatsächlich gar nicht so selten vor, was Sie beschreiben. Also die Werbung ist ja häufig ein Kostenfaktor im Marketing oder überhaupt in einem Unternehmen, der relativ disponibel ist, den man schnell in Frage stellen kann. Und man kann Werbung stornieren, manchmal mit gewissen Vorläufen bei den Medien, aber man kann Werbung stornieren und dann hat man Kosten gespart. Und deswegen ist es auch verlockend, wenn die wirtschaftlichen Zeiten schwierig sind, die Umsätze vielleicht sich nicht entwickeln wie erwartet, dann zuallererst darüber nachzudenken, die Werbung einzukürzen. Aber das empfinde ich ehrlicherweise als problematisch, weil...
Kann man ja durchaus verstehen in Ihrer Position, nicht wahr?
Ja, das stimmt natürlich. Wenn man Werbung verkauft, ist das tatsächlich eine Position, die dann nachvollziehbar ist, dass man das problematisch erachtet. Nein, aber ich empfinde es auch insbesondere mit Blick auf die Marken und auf die Profitabilität und den Umsatz der Unternehmen für problematisch, weil nämlich tatsächlich damit eigentlich auch zum Ausdruck kommt, dass die Unternehmen, die so etwas tun, unterschätzen, welche Bedeutung die Werbung tatsächlich für die Umsatzentwicklung der Unternehmen hat. Denn Werbung ist tatsächlich ein fundamentaler Treiber des Umsatzes von Unternehmen. Und wenn man das aussetzt und oder gar längere Zeiten pausiert, dann muss man davon ausgehen, dass die Marken Umsatz verlieren und dass sie möglicherweise auch in ihrem direkten Wettbewerb Marktanteile verlieren. Und das ist häufig, wenn man erstmal Umsätze und Marktanteile verloren hat, ist es häufig dann im Nachgang sehr, sehr teuer und viel schwieriger, die einst mal eingenommene Position wieder zurückzugewinnen. Also insofern jetzt nicht nur, weil ich Werbung verkaufe und vermarkte, sondern gerade mit Blick auf unsere Marken und unsere Kunden, es ist nicht immer eine gute Entscheidung, in schlechten Zeiten die Werbung zu stornieren.
Was passiert denn genau, wenn man sagt, wir machen jetzt mal eine Pause, wir fahren mal ein bisschen runter? Was passiert denn genau bei den Käufern oder potenziellen Käufern mit der Marke?
Das ist eine einfache Frage. Aber ganz schön schwer zu beantworten, weil
ja,
man da,
das will ich ständig sehen.
Weil man da verstehen muss, was Werbung überhaupt leistet und wie Werbung funktioniert, um die Frage zu beantworten. Und das ist vielleicht auch gar nicht so ohne weiteres sozusagen auf der Hand liegend. Ich würde es vielleicht wie folgt formulieren. Die Werbung etabliert die Marken im Gedächtnis der Verbraucher, der Menschen, und verknüpft dort im Gedächtnis der Menschen die Marken mit bestimmten Eigenschaften, mit Assoziationen, die mit der Marke verbunden werden. Man verknüpft vielleicht auch besondere Momente, wo man die Marke einsetzen, kaufen kann, verwenden kann. Also Kaufanlässe, Verwendungsanlässe, wie wir dazu sagen. Also die Marke wird quasi in der Erinnerung der Menschen etabliert und dann zum Zeitpunkt, wenn Kaufentscheidungen anstehen, dann ist die Marke quasi aus dem Gedächtnis abrufbar. Dann wird sie aufgrund der Assoziationen, die mit der Marke verknüpft sind, erinnert. Und weil sie erinnert wird, entscheiden sich die Menschen dann auch, die Marke zu kaufen. Sei es online, digital, wie es ja heute häufig geschieht, oder aber traditionell im Laden. Die Menschen erinnern sich in dem Moment, wo die Kaufentscheidung ansteht, die Marke fällt ihnen ein, sie ist mit bestimmten Attributen oder Assoziationen verbunden und deswegen sticht sie hervor, man erinnert und man kauft.
Also man steht sozusagen vor dem Regal, entweder im wirklichen Supermarkt oder im Regal, was dann
digital
aufpoppt.
Ja, genau.
Die Marke erinnert sich an die und nimmt die wie eine bestimmte Persönlichkeit war.
Ja, oder es kommen überhaupt nur bestimmte Marken von vornherein in Betracht. Also ich warne immer so ein bisschen davor, als es ist kein rationaler Entscheidungsprozess, der da ausgelöst wird. Also es wäre sehr unnatürliche Vorstellung zu denken, die Menschen treten vor ein Regal und dann läuft ein rationaler Entscheidungsprozess ab, ein Abwägeprozess quasi, der die verschiedenen Alternativen, die jetzt möglich sind, miteinander abwägt und dann irgendwie eine Entscheidung für eine Marke dran getroffen wird. So findet es natürlich nicht statt. Die Marken, für die man sich interessiert, die hat man sozusagen im Kopf, wenn ich das mal so salopp sagen kann. Die haben schon eine Bedeutung im Gedächtnis, in der Erinnerung der Menschen. Man hat eine gewisse Relevanz für welche Marke man denn da nun vorzieht. Und dann kauft man ehrlicherweise, ohne lange drüber nachzudenken, ganz häufig einfach sehr direkt. Aber dass es so passiert, hat sehr viel mit der Werbung zu tun, die über lange Zeiträume, über Jahre möglicherweise, diese Bedeutung, die Marke mit all ihren Eigenschaften quasi im Gedächtnis der Menschen etabliert hat. Und das ist schon sozusagen die grundlegende Rolle der Werbung. Und natürlich kommen auch sehr viele kurzfristige Aspekte. Also wenn wir heute über Werbung sprechen, sprechen wir natürlich auch immer über Performance-Marketing und über das sozusagen ja, Steuern der Werbung nach KPIs, die direkt den unmittelbaren Verhalten der Menschen zur Grundlage hat. Auch da kommt natürlich der Bedeutung der Werbung eine Bedeutung zu, weil sie einfach die Menschen in diesem Moment möglicherweise dazu hinführt, jetzt eine Entscheidung zu treffen, etwas zu tun. Es gibt also sozusagen zwei Aspekte. Das eine ist, es etabliert die Marken im Gedächtnis und das andere ist, es erinnert die Menschen quasi, etwas möglicherweise jetzt direkt zu tun oder stimuliert etwas unmittelbar direkt zu tun.
Und da kommen ja, da kommen.
Und das, also Entschuldigung, dass ich nur noch den halben Satz zu Ende. Wenn man also Ihre Grundfrage beantworten will, was passiert, wenn man die Werbung aussetzt, muss man erstmal sich klar werden, dass das die Rolle von Werbung ist. Und dann können wir quasi drüber nachdenken, was passiert, wenn man das nicht macht und die Menschen quasi die Marken, wenn ich so salopp sagen darf, vergessen, wenn die aus dem Gedächtnis verschwindet.
Jetzt gibt es eine kurze Unterbrechung für was? Natürlich für Werbung. Und zwar würde ich gerne auf die Bildmarkenkonzepte hinweisen. Das sind Instrumente der Bildzeitung, die es schon seit 22 Jahren gibt. Das Wichtigste sind sicherlich die Erfolgsprodukte der Bildzeitung. Und ich dachte mir schon immer, das ist ja gerade für Produkte, für Dienstleistungen, die zwar Marken sind, aber die ein Problem haben, sich zu differenzieren, eine ganz tolle Option, genau dies hinzubekommen. Und mit der gesamten Power der Bildzeitung ist es durchaus möglich, bis zu 50% der deutschsprachigen Bevölkerung damit zu erreichen. Das sind jeweils 360-Grad-Konzepte. Und mein Tipp ist jetzt noch kurzfristig für 2024 ein Bildmarkenkonzept zu buchen. Und alle New Business-Podcast-Hörer können bis zu 225.000 Euro Brutto-Media-Volumen on top sichern. Einfach nur am Telefon, wenn man bei Media Impact anruft, das Codewort New Business sagen. Viel Spaß. Jetzt ist die Werbung zu Ende und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Und dann kommen natürlich noch, wenn ich in der Tat vor dem Supermarktregal stehe und es versteht sich von selbst, dass dieser gesamte Kaufprozess oder Entscheidungsprozess natürlich kein rationaler ist.
Ja, hallo, versteht sich überhaupt nicht von selbst. Das
Okay.
ganze Marketing ist darauf ausgerichtet, USPs zu schaffen. Also Unique Selling Propositions, das heißt, irgendwelche rationalen Begründungen mit den Marken zu verbinden, dass ein Mensch sich für diese und nicht für eine andere Marke entscheidet. Also wenn das so natürlich wäre, dann würde man eigentlich die Fragestellung, warum wird im Marketing so viel Wert auf Positionierung und USPs gelegt? Insofern, das ist gar nicht so selbstverständlich. Im Gegenteil. Also, dass die Menschen Marken kaufen, häufig ohne lange darüber nachzudenken, weil sie einfach hervorstechen, weil sie einfach in diesem Moment für sie relevant sind, weil sie da was drüber wissen. Das ist ehrlicherweise ein starker Widerspruch zum Konzept, den Marken mit USPs auszustatten und in einem spezifischen Segment möglicherweise in seinem Markt zu positionieren. Also das ist
Ich
insofern eine
wollte,
sehr interessante Marketingfrage, die Sie da
um da etwas
anreißen.
Klarheit reinzubringen, ich wollte eigentlich nur noch mal auf Ihren Punkt hinaus, wo Sie eben sagten, dass dieser Entscheidungsprozess am Regal keiner ist, der rational abläuft, dass es da natürlich Aspekte gibt, die rationalisiert werden. Das dachte ich schon im Sinne von USP. Ist das, gehen Sie damit d'accord?
Also ganz ehrlich, ich glaube, das Konzept mit USPs ist doch sehr stark überschätzt. Viel wichtiger ist, dass die Marke mit möglichst vielen verschiedenen relevanten Assoziationen verbunden ist.
Warum ist das Konzept des USPs überschätzt?
Es ist sozusagen seit Urzeiten quasi in den Marketinglehrbüchern etabliert, dass Marken eine USP verbunden werden muss, und weil sozusagen eine rationale Entscheidung, eine rationale Abwägung irgendwie, eine Entscheidung, die rational stattfindet, das begründet. Und das ist natürlich bei manchen Marken natürlich auch tatsächlich der Fall, aber eben nicht im großen und Ganzen. Häufig sind solche Entscheidungen spontan, irrational und eben halt nicht in einem Abwägeprozess, und die USP spielen nur eine ganz, ganz geringe Rolle. Also natürlich macht es schon auch Sinn, sich Gedanken über Marken zu machen und wie sie und was für Eigenschaften sie, bitte nicht missverstehen, welche Eigenschaften mit ihnen verbunden werden sollen. Aber ich glaube, viel wichtiger als eine konkrete USP zu definieren, ist es tatsächlich darüber, sich Gedanken zu machen, möglichst viele Aspekte, die Menschen zu einem Kauf hin bewegen könnten, mit der Marke in Verbindung zu bringen. Das wird in der Forschung wird das Category Entry Points genannt. Das ist ein bisschen sperriger Begriff, aber eigentlich ist damit gemeint, dass sozusagen es gibt möglichst viele Anlässe, dass Menschen darüber nachdenken, eine Marke zu kaufen. Möglichst viele Türen, die quasi geöffnet sind, wenn ich das mal so sagen darf, eine Entscheidungsfindung für eine Marke zu finden. Und eine USP ist eher immer so ein bisschen eine Abgrenzung zwischen den Wettbewerbern untereinander, und versucht dann quasi eine eigene Stärke im Wettbewerb herauszustellen. Aber tatsächlich ist das nicht der Treiber für Markenwachstum. Am
Also
Ende ist es ganz einfach, wenn ich
ich
noch.
komme gleich nochmal auf den
Ah,
USP
okay.
zurück, aber ich würde gerne nochmal verstehen, was Sie mit den unterschiedlichen Einfallstoren, weiß nicht, ob Sie es eben so gesagt
Ja,
haben,
habe ich gesagt,
oder
ja.
Konsumanlässen, vielleicht kann man
Und
es.
Category Entry Points, aber ich würde sagen, Einfallstore sind Gedanken, oder das sind Momente, wo Menschen darüber nachdenken, warum sie eine Entscheidung dann treffen. Also das ist etwas, was sich im Gedächtnis bildet, quasi, dass eine Marke hervorsticht und man zu einer Kaufentscheidung
Können Sie
kommt.
das noch mal ein bisschen konkretisieren und dann reden wir noch mal über USP.
Also, ich würde das so sagen. Also es gibt sozusagen, also mit Category Entry Points versucht man quasi Anlässe und Momente zu schaffen, dass man über den Kauf einer Marke nachdenkt. Ich versuche es mal konkreter zu machen, ganz, ganz simpel. Wenn ich eine Buttermarke bewerbe, dann kann ich sehr viel Wert darauf legen, die besondere Premium-Qualität dieser Marke herauszustellen und zu sagen, die ist ganz, ganz besonders hohe Qualität. Und das drücke ich mit der Werbung aus, indem ich diese Qualität dann auch nachvollziehbar kommuniziere. Das Problem kann aber sein, dass damit plötzlich ein Produkt als so Premium wahrgenommen wird, also das bekommt die USP, das ist ganz besonderer Geschmack, weil so Premium wahrgenommen wird, dass sie in vielen alltäglichen Verwendungsanlässen gar keine Verwendung findet. Also die Buttermarke ist so Premium, dass man diese wohl sehr gerne auf den Tisch stellt, wenn man Gäste zum Frühstück einlädt, um zu demonstrieren: Schaut, ich gebe mir so viel Mühe mit euch, ich habe hier eine ganz tolle Buttermarke, die ich hier hinlege. Aber man lässt sie dann weg, wenn die ganz alltäglichen Dinge sind, wie zum Beispiel Braten mit Butter oder das Backen von Teig, das Rühren von Teig mit Butter, weil man sie da schon wieder als zu Premium erachtet. Also hier ist die Marke, also in diesem fiktiven Beispiel ist jetzt eine Marke so Premium positioniert, dass es eigentlich relativ viele Verwendungszugänge ausschließt, die dem im Alltag möglicherweise liegen.
Okay.
Und das wären für mich so Category Entry Points. Also ganz simpel, wenn ich darüber entscheide, ich brauche jetzt nur ein halbes Pfund Butter, weil ich will für jetzt Plätzchen backen für Weihnachten. Und dann gehe ich zum Regal und greife nach Marken. Aber ich habe da schon eine Auswahl, die für mich in Frage kommt. Und möglicherweise ist diese Premium-Butter ausgeschlossen. Ganz einfach, weil die da für mich nicht in Frage kommt, ohne dass ich das rational überlege, sondern einfach spontan. Und das ist damit gemeint. Und dann kann es möglicherweise sinnvoll sein, wenn man das erkennt dann im Marketing, dass man die Werbung verändert und dass man die breiter macht und andere und neue Aspekte mit dieser Marke verbindet, halt eben nicht nur Premium, sondern möglicherweise halt eben auch, dass der Teig ganz toll wird und der Kuchen noch leckerer wird oder das Steak noch schöner gebraten ist, wenn man das mit Butter ausbrät. Also verstehen Sie, was ich meine? Das ist so ein bisschen
Ja, ich
Dieser
verstehe es
Widerspruch, ja.
auf der einen Seite, aber verstehe es auf der anderen Seite nicht, weil das, was Sie eben gesagt haben mit den Konsumanlässen oder
Ja.
mehr Konsumanlässe schaffen, ist ja mindestens genauso, also so würde ich es jetzt mal interpretieren, mindestens genauso rational getrieben wie ein USP-Konzept.
Nein, nein, das ist keine
Und ist
Person.
es nicht noch, und ist es
Ja.
nicht noch nur einfach eine andere Seite der Medaille,
Ja.
weil das, was Sie eben mit Konsumentenanlässen oder Konsumanlässen gemeint haben, kann ich ja über ein USP ganz genauso argumentieren.
Nein, nein, das stimmt. Also genau da verstehe, dass Sie das so sagen und so jetzt verstanden haben, aber so ist es genau nicht gemeint. Also dass diese Marke jetzt einfach um diesen simplen Beispiel zu bleiben, nicht in Frage kommt, wenn ich mich entscheide, eine Butter zu kaufen, die ich jetzt in einen Teig rühre und von der ich nichts mehr sehe, nachdem sie in den Mixer geworfen wurde, dann, dass ich möglicherweise zu dieser Marke überhaupt nicht greife, ist keine rationale Entscheidung. Sie kommt einfach nicht bedacht. Sie sticht nicht hervor im Gedächtnis, wenn ich vor dem Regal stehe und zugreife. Das ist damit gemeint. Das ist keine rationale Entscheidung. Das ist nicht eine sozusagen Übersetzung des gleichen Konzepts. Es ist etwas, das diese
Aber die
Marke
USP ist
etabliert.
doch am Ende des Tages keine rationale Entscheidung, wie wir ja gerade beide festgestellt haben.
Also eine USP ist per Definition ein rationaler Grund. Das ist eine Unique Selling Proposition, ein rationaler Grund, warum eine Marke einen bestimmten Vorteil mitbringt. Das ist die USP. Und das ist etwas, was eine rationale Entscheidung voraussetzt. Deswegen bin ich da ja, also verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte jetzt nicht das Marketing auf den Kopf stellen, aber
Doch, wäre doch schön. Dann mal lieber.
ich möchte schon sagen, dass man das durchaus ein bisschen kritischer durchdenken kann, ob das wirklich sinnvoll ist, sich mit einer sehr starken USP zu verbinden, weil das möglicherweise den Markt, den man bedient, sogar künstlich verkleinert. Weil man dann vielleicht aufgrund dieser speziellen USP nur in bestimmten Anlässen in Frage kommt. Im Butterbeispiel nur, wenn die Gäste kommen, stellt man die Premium-Butter raus, aber halt eben nicht zu diesen vielen alltäglichen Anlässen. Und dann verkleinert man seinen Markt künstlich, nur weil man sich diese Positionierung, diese USP Premium zu sein, sozusagen so mit der Marke etabliert hat, dass die Menschen das so im Kopf haben.
Okay, gehen wir doch einfach mal zu dem nächsten Punkt.
Ja.
Das, was wir jetzt besprochen haben, stellen Sie ja unter die Überschrift der mentalen Verfügbarkeit, richtig?
Ja, also das kommt nicht von uns, das ist kommt aus akademischer Arbeit aus Australien. Da gibt es das Ehrenberg-Bass Institute. Das ist das größte Marketing Research Institute der Welt. Und die haben diesen Begriff der mentalen Verfügbarkeit quasi geprägt. Und was damit gemeint ist, dass man das versucht zu messen, das, was sozusagen an Assoziationen mit Marken verbunden werden in dem Gedächtnis der Menschen, dass man das in Zahlen und Fakten gießen kann. Und mit mentaler Verfügbarkeit werden auch bestimmte KPIs definiert, mit denen man quasi jetzt im Vergleich der eigenen Marke mit Mitbewerbern und Wettbewerbsmarken, man quasi ja eine vergleichende Kenngrößen bekommen kann, wie man denn da steht jetzt mit Marken und den Assoziationen, die mit Marken verbunden werden.
Okay, ich wollte eigentlich das nur nutzen, um auf Ihren nächsten Punkt sozusagen zu hüpfen oder
Ja.
auf Ihre nächste These zu hüpfen, nämlich die darin besteht, dass Sie sagen, Marken müssen ständig neue Käufer gewinnen.
Genau.
Würden Sie das mal ein bisschen beschreiben, bitte?
Naja, also das ist auch tatsächlich eine fundamentale Frage. Also wie wächst denn eine Marke? Wächst sie, indem sie neue Käufer gewinnt im Vergleich zu Vorperioden? Oder wächst sie, weil sie mit bestehenden Käufern möglicherweise ein höheres Maß an Loyalität kreiert, mehr zur Love-Brand dieser bestehenden Käufer wird und damit vielleicht regelmäßiger verwendet wird, also quasi den Umsatz auf den bestehenden Käufern erhöht. Also salopp gefragt oder knapp gesagt, wächst eine Marke durch eine Erhöhung von Käuferreichweite oder durch eine Verbesserung der Markenbindung, der Loyalität? Und da gibt es eine ganz klare Antwort, weil das ist in allen sozusagen Daten der Konsumforschung nachlesbar. Das ist vollkommen verlässlich, weil das immer und immer und immer wieder auf dieselbe Art und Weise herauskommt. Marken wachsen, wenn sie neue Käufer gewinnen. Der wichtigste und kritischste Faktor für das Marketing ist der Zugewinn an Käuferreichweite. Wenn eine Marke Käuferreichweite gewinnt, dann wachsen Umsätze, verliert sie Käuferreichweite, dann verlieren die Umsätze. Der Einfluss von Loyalität ist viel geringer. Den gibt es schon auch. Es gibt schon, natürlich kann man auch eine Marke verändern in ihren Umsätzen dadurch, ob die Marke häufiger oder weniger häufiger gekauft wird bei denjenigen, die zur Käuferreichweite gehören. Aber der Faktor, der das wesentlich bestimmt, ist halt tatsächlich die Käuferreichweite.
Aber das, was Sie damit gerade sagen, lieber Herr Modenbach, heißt ja eigentlich, die gesamten Loyalitätsprogramme, die es da so gibt, schmeiße in den Mülleimer.
Also die haben auf jeden Fall nicht die Wirkung, die man sich vielleicht davon verspricht. Also wenn man sich nur auf Loyalitätsprogramme verlässt, dann wird die Marke nicht wachsen, sondern möglicherweise sinken. Marken müssen darauf achten, permanent neue Käufer zu gewinnen.
Also
Und
das Gewinnen neuer Käufer ist wichtiger als das Halten der bestehenden Käufer.
absolut. Das ist eine fundamentale, das ist ein fundamentales Learning aus, wenn man den Research betreibt und in die Zahlen reinguckt. Ein fundamentales Learning. Käuferreichweite gewinnen ist viel wichtiger als Customer Retention, wie man das dann sagt, als den sozusagen Erhalt bestehender Käufer. Und das Problem ist, warum ist das so? Ganz einfach, weil es einfach Teil der Realität ist, dass Menschen ihre Marken wechseln und dass sie aus den unterschiedlichsten Gründen zu anderen Marken immer wieder greifen. Also es gibt natürlich immer Ausnahmebeispiele, wo man sich dann fest auf eine Brand quasi eingelassen hat und die lange, lange, lange kauft. Aber das Wachstum von Brands hängt davon ab, neue Käufer zu gewinnen. Und das Problem ist, gerade wenn man jetzt im Bereich von schnell drehenden Konsumgütern sich bewegt, da ist es sogar so, dass selbst die Marktführermarken zwischen 30 und 50% ihrer Käufer vom Vorjahr im darauffolgenden Jahr nicht mehr haben. Die verlieren 30 bis 50% ihrer Käufer. Und selbst Marktführermarken, das sehen wir in allen Segmenten. Und um dann zu wachsen, um die Käuferreichweite auszubauen, bedeutet das ja im ersten Schritt mal diesen Verlust, den man da hat, von ehemaligen Käufern, den erstmal auszugleichen und dann noch etwas draufzusetzen, um neue Käufer zu addieren, dass man in der Summe dann auch gewachsen ist. Und
Ein
deswegen.
Kollege sagte ja letztens zu mir, ihm ist es egal, welches Auto er fährt, Hauptsache, da ist ein Stern dran.
Ja, also Auto Brands werden dann immer als gerne als Gegenbeispiel genommen, das verstehe ich.
aber ich stimme Ihnen ja zu, dass die Loyalität zu Marken in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat. Aber wenn man das
Nein,
mal.
das hat damit nichts zu tun. Das war schon immer so. Das hat überhaupt nichts mit Abnahme von Loyalität gegenüber Marken. Also mit einer größeren Auswahl geht automatisch auch ein Abnehmen der Loyalität einher. Je größer das Sortiment und das Angebot wird, umso stärker sinkt Loyalitäts-KPIs. Aber das meine ich überhaupt nicht. Es war schon immer so. Immer und immer. Und alle Marken müssen, wenn sie wachsen wollen, Käuferreichweite ausbauen. Der wichtigste Marketing-KPI, in jedem Ziel von Marketing sollte es drinstehen, Ausbau Käuferreichweite. Bedeutet beispielsweise bei der Buttermarke, über die wir vorhin gesprochen haben, darüber nachzudenken, vielleicht neue Käufer zu gewinnen, indem ich das Spektrum von Verwendungsanlässen, das ich kommuniziere, erweitere und den Aspekt von Alltagsanwendungen dann vielleicht noch mit einarbeite in der Kommunikation und diese Premium-Positionierung verlasse. Weil dann schaffe ich neue Käufer und dann wächst die Marke. Und dann kann man, und das, was wichtig ist dabei, wenn man das versteht, versteht man, Werbung ist ein unmittelbarer Umsatztreiber. Also Werbung ist nicht irgendetwas, was man macht und was im Finance Department so ein bisschen quasi mit Argwohn beobachtet wird, weil es zu Kosten sind, die man nie so richtig quasi rechtfertigen kann und die dann als erstes auch gestrichen werden, wenn schlechte Zeiten sind. Sondern Werbung kann, wenn sie gut gemacht ist, strategisch gut ausgerichtet ist, ist der direkte und unmittelbare Umsatztreiber der Brands. Und damit ein fundamentaler Faktor für den Erfolg von Unternehmen und also von den Marken und dann auch von den Unternehmen.
Versuch's nochmal mit der Loyalität, ja? Also, weil, wenn man das mal zu Ende denkt, und Sie werden mir natürlich gleich heftig widersprechen,
Ja, das tue ich nicht.
was Sie eben gesagt haben zum Thema Marke und dass da die Loyalität abnimmt, ist es nicht ein Angriff auf das Konzept Marke?
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Aber ganz im Gegenteil.
Na,
Also
so.
ganz im Gegenteil. Ich sage ja, Marken müssen etabliert werden im Gedächtnis der Menschen. Die müssen wiedererkennbar sein. Und deswegen sind wie soll ich sagen, Markenassets, also die Art und Weise, wie eine Marke schnell erkannt werden, das sind fundamental wichtige Aspekte. Das genaue Gegenteil. Wir brauchen Marken und die Marken müssen nur so schlau kommuniziert werden, dass sie möglichst viele Kaufmomente schaffen im Gedächtnis der Menschen, sodass die Käuferreichweite steigen kann.
Okay. Da machen wir jetzt einfach mal einen Haken dran. Ich würde gerne noch mal zu einem, wenn Sie noch Zeit und Lust haben, zu einem letzten Punkt übergehen und den mit Ihnen besprechen, nämlich mit der Frage, wie muss eigentlich gute Werbung aussehen?
Also, da gibt es natürlich kein Erfolgsrezept. Also, und schade, ne?
Schade.
Sonst wär's aber auch zu leicht. Aber gute Werbung sollte ein paar Grundvoraussetzungen schon erfüllen. Und ein Punkt, den man rein formal anführen darf, denke ich, auch wenn man jetzt nicht quasi die Kreativität der Agenturen beschränken und einschränken möchte. Aber es gibt sicherlich einen Punkt oder zwei Punkte, würde ich nennen, die einfach mal fundamental wichtig ist. Die Werbung sollte so angelegt sein, dass die Menschen die Werbung kennen und wiedererkennen. Das ist, glaube ich, schon etwas, was sehr wichtig ist. Also permanent Motive ändern oder und all das, das ist möglicherweise nicht so hilfreich. Die
Okay.
Menschen müssen die Werbung wiedererkennen. Und das Zweite ist, sie sollten auch in der Lage sein, zu wissen, für welche Marke denn da geworben wird in der Werbung. Das klingt irgendwie jetzt möglicherweise fast schon wie eine Binsenweisheit, aber wenn man jetzt das, was wir ja schon sehr viel machen, solche Brandindikatoren misst, also diese beiden Brandindikatoren heißen Recognition beispielsweise, das ist dann die Wiedererkennung der Werbung. Und das zweite ist korrekte Markenzuordnung. Und wenn man also Recognition und korrekte Markenzuordnung misst, dann stellt man schon fest, dass bei vielen Spots die Recognition nicht gut ist und bei manchen Spots dann erst recht sogar noch zusätzlich das Wissen, welche Marke denn da beworben wird, nochmal absinkt. Und deswegen ist für mich schon sozusagen eine wichtige Frage, die, wenn ich mit Kreativen oder auch mit Marketing diskutiere, schon auch immer um die Frage herum, ist denn gewährleistet, dass der Spot, ohne dass man die Kreativität und die Überraschungsmomente und all das Schöne der Werbung jetzt einschränken möchte, aber ist der Spot geeignet, dass die Menschen die Werbung wiedererkennen und verbinden sie die auch mit der richtigen Marke? Und das ist bei manchen Brands auch eine wirkliche Herausforderung, das gut zu machen. Also das würde ich sagen, sind die beiden Grundvoraussetzungen, um erfolgreich. Wenn das nicht gegeben ist, wenn die Menschen die Werbung nicht erinnern oder nicht wissen, für wen es geworben wird, dann kann man zugegebenermaßen keine Werbewirkung erwarten. Das sind also zwei Grundvoraussetzungen. Aber was alles Werbeerfolgskriterien sind, da gibt es viele, viele, viele Aspekte. Da gibt es technische Aspekte, aber vor allem auch kreative Aspekte. Und ich glaube, damit Erwerbung erfolgreich sein kann, ist der größte Schlüssel natürlich die Kreativität dabei. Und da
Ein herzliches
liegt in
Willkommen
meinen
zum
Augen
Burak New Business Advice
eigentlich
Podcast,
für die
dem
Werbung selbst
Podcast
der
rund um das
größte
Thema Neukundengeschäft
Effektivitätsfaktor.
und Agenturpositionierung.
Wenn die Werbung toll ist und gut funktioniert, dann kann sie enorm sein. Dann hat sie eine enorme Kraft. Man gibt aber auch leider viele Werbespots, die das nicht ausschöpfen, diese und deswegen nicht so erfolgreich sein können. Also es ist auch ein klares Plädoyer für die Kraft der kreativen Idee und für die Kraft, was an Wertstiftung durch eine Werbeagentur entstehen kann.
Aber die Kraft der Kreativität wird dadurch sozusagen ein wenig im Zaum gehalten, weil sie den Bedingungen der Wiedererkennbarkeit und der Markenzuordnung immer noch gerecht werden muss, richtig?
Ja, also das ist tatsächlich schon so. Also es wird nicht gehen, Herr Burak, wenn die Werbung nur noch schön ist und nicht mehr einzahlt auf die Marke. Also aber das ist nicht der Fall. Also ich glaube, alle Agenturen geben sich schon auch Mühe, dass klar
Genau,
wird,
ja.
dass hier eine Marke beworben wird und dass man die dann auch zuordnen kann.
Herr Mundmach, wie schön, dass dieser Abschluss so persönlich ist und dass wir zwischenzeitlich mal unterschiedlicher Meinung waren. Wie prima. Ich bedanke mich bei Ihnen.
Nein, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Das war toll.
Genau. So.